2. Rückkehr ins Elternhaus. Verwundert blickte Ruth auf das selten schöne Pferd und den kräftigen Römer, der schweigend neben ihrem Gefährt herritt. Als aber zwei Männer im griechischen Gewand ihnen begegneten und tief in den Wagen schauten, fragte Ursus: Sind dir diese beiden Männer bekannt? Ihre Neugierde ist mir doch sehr auffällig. Ich glaube, es sind verkleidete Templer. Mir sind sie nicht bekannt, antwortete Ruth. Wurden wir doch vom Vater so streng gehalten, dass wir kaum jemanden kennenlernten. Hoffentlich wird alles jetzt anders, liebe Schwester, tröstete Ursus sie. Denn auch für deinen Vater gibt es ja einen Meister, und dieser ist Jesus, unser aller Freund. Rasch ging die Fahrt weiter. Als man am Stephanstore angelangt war, bat Ruth, hier aussteigen zu dürfen, da sie lieber zu Fuß bis zum Elternhaus gehen möchte. Ursus schickte den Wagen zurück nach Bethanien und folgte im Schritt reitend mit seinen Leuten, der vorauseilenden Ruth. Ihn bewegten verschiedene Fragen. Ist der Vater noch feindlich auf Jesus eingestellt? Wie mag es der kranken Mutter ergehen? Werde ich ihnen etwas Gutes sagen können? Vor dem großen Hause blieb Ruth stehen und sagte zu Ursus: Hier bin ich daheim. Bitte komme mit zu meinem Vater, da ich das Gefühl habe, er braucht uns. Ruth ergriff den Klopfer und nach kurzer Zeit wurde sie mit lauter Freude von der Magd begrüßt. Ursus übergab unterdessen sein Pferd seinen Untergebenen und gab Anweisung, sich ein Quartier zu suchen, ihn aber dann sogleich davon zu benachrichtigen. Die Magd war voll Freude ins Zimmer gestürzt. Ruth ist gekommen! Ruth ist angekommen! Die Mutter wollte sich von ihrem Lager erheben, war aber viel zu schwach dazu. Da trat schon Ruth, gefolgt von Ursus, herein und wollte freudig Mutter und Vater begrüßen. Als sie aber die beiden Priester, Hosea und Joab, erblickte, brachte sie vor Schreck kein Wort hervor. Da sprach Ursus zu ihr: Begrüße ruhig deine Eltern und fürchte dich nicht, denn Jesus hat mich ja zu deinem Schutz bestellt. Die Anwesenden aber begrüßte er nur durch Neigen des Kopfes. Nun eilte Ruth zur Mutter und umarmte sie stürmisch. Hosea aber sah Ursus verächtlich an und sprach: Was heißt das? Jesus hat mich zum Schutze bestellt. So du vielleicht noch unwissend bist, so sage ich dir, du bist in einem jüdischen Hause, das von Jesus nichts wissen will. Bist du der Hausherr und der Vater von Ruth? Fragte Ursus erstaunt. Wenn ja, dann will ich meine Mission erledigen. Wenn nicht, hast du doch nicht das Wort an mich zu richten. Ehe Hosea antworten konnte, trat Enos zu Ursus und sprach: Ich bin der Vater Ruths. Und wer bist du? Mein Name ist Ursus. Ich bin der Sohn des römischen Kaufherrn Demetrios, jetzt Gast des großen Menschenfreundes Lazarus von Bethanien. Auf ausdrücklichen Wunsch unseres Freundes Lazarus habe ich mit mehreren Soldaten deine Tochter wohlbehütet und ohne Schaden wieder zurückgebracht. und hoffe, mit dir und deinem Weibe noch etwas Wichtiges besprechen zu können. Nichts gibt es zu besprechen, fiel Hosea dem jungen Römer in die Rede, denn wir sind Priester und Herren des Hauses. Worauf Ursus ihm scharf entgegnete, mit welchem Rechte du dich zum Herrn dieses Hauses machst, kümmert mich nicht. Aber mit welchem Rechte du mir verbieten willst, mit dem Vater der Rut zu sprechen, möchte ich wissen. Denn ich bin gewohnt, klar zu sehen. Mit dem Rechte, welches uns Jehova gegeben, antwortete herausfordernd Hosea, da wir seine Diener und Priester sind. Ursus aber entgegnete ihm kühl, mit Jehova und seinen Dienern habe ich nichts zu tun, folglich auch mit euch nicht. Da ich aber Gast in diesem Hause bin, möchte ich nicht der Grund von Unfrieden sein. Darum werde ich gehen und komme später wieder. Da rief Ruth bittend, O Ursus, bleibe um meinet und der Eltern willen. Diese Priester geben wohl an, Freunde zu sein, aber sie sind unsere Feinde. Schweige, rief Hosea erregt, bis du gefragt wirst. Und kümmere dich um deine Mutter, die du gestern ohne wichtigen Grund verlassen hast, du Ungetreue. Schmerzlich berührt wollte Ruth etwas erwidern. Da nahm Ursus sie zur Seite und sprach tröstend, kümmere dich nicht um diese Männer. Vertraue Jesum und mir. Zu Hosea gewandt, aber sagte er stolz, ist das die Art eines Gottesdieners? Als Gast im Hause eines Priesters und Kollegen so brutal das Hausherrnrecht auszuüben. Ich glaubte immer, Priester seien auch Erzieher. Ja, aber lerne ich einen Priester kennen ohne jede Erziehung. Immer erregter werdend rief Hosea laut, was kümmert dich meine Art? Da du doch nur ein Fremdling bei uns bist und dich sogar noch auf den uns verhassten Nazarener berufen willst. Halt in diesem Tone kein Wort weiter, denn Jesus ist mein bester Freund und genießt meine allergrößte Achtung. Solltest du noch einmal so beleidigend von ihm sprechen, so betrachte ich mich als beleidigt und werde dich mit dem mir zustehenden Rechte zur Verantwortung ziehen. Ich hoffe, dass in meine Worte kein Zweifel gesetzt wird, denn ich bin ein Römer. Hier trat Joab vor und sprach begütigend, Herr, ich bitte um Verzeihung für meinen Bruder Hosea. Er ist erregt und überlegt nicht, was er spricht. Erregung ist keine Entschuldigung. Ein Mann muss wissen, wo seine Grenzen sind. Und darum trifft ihn auch die volle Verantwortung. Das Recht, welches mir als Römer dank meiner Bestallung zusteht, schließt nicht die Pflichten aus, die mit dem Amt zusammenhängen. Der alte Ennos wurde bleich, als der Römer in seiner kraftvollen Art den alten Priester so zum Schweigen brachte. Aber dann fasste er sich ein Herz, reichte Ursus die Hand und sagte, »Mir ist, als wenn ich dir danken sollte für die Mühe, die du mit meiner Tochter Ruth gehabt hast. Aber ich weiß auch, dass ein Römer wenig Wert auf Dankesworte legt. Es ist nicht nötig, nur ein Wort darüber zu verlieren. Es war mir eine Freude, deine Tochter ins Elternhaus zurückzuführen. Gleichzeitig will ich mich nun meiner Mission entledigen, welche darin besteht, dir zu sagen, dass dein Sohn Theophil in Bethanien verbleiben wird und dass er nie mehr in den Tempel zurückkehren kann. Lieber will er als ein geringer Tagelöhner zufrieden und frei leben, als ein willenloser Templer und Heuchler zu sein. Ein einziger Tag in Bethanien genügte, ihm das Verkehrte seines vergangenen Lebens zu zeigen. Und nun will er sich eine neue Einstellung zum Leben erringen, welche inneren Frieden und ein glückliches Sein zum Ziel hat.
Du sprichst doch von Ruben, meinem Sohn, und nennst ihn Theophil?
Sage ihm, dass mein Vater Segen mit ihm ist. Denn gestern wurde auch mir klar, dass unser bisheriges Leben, obwohl größtenteils im Tempel verbracht, keinem von uns die rechte Befriedigung bringen konnte. Dieses habe ich kurz zuvor meinen Freunden schon klarzumachen versucht, aber zu tauben Ohren und harten Herzen gesprochen. Siehe, wir sind alte Leute geworden und haben dem Zuge der neuen Zeit nicht folgen können, die durch Jesus, den Nazarener, eine ganz andere geworden ist. Er ist nun tot, und vielleicht wird auch das von ihm Gewollte bald der Vergangenheit angehören. Aber ein Stachel bleibt doch zurück. Denn was gesündigt wurde, ist nicht wieder gut zu machen. Mitnichten, entgegnete Ursus lebhaft, das ist nur eure verkehrte Vorstellung, die in eure Seele wie eingebrannt ist. Nichts ist verloren und jedweder Stachel kann beseitigt werden. Denn Jesus ist ja nicht tot, sondern lebt und wirkt lebendiger denn je. Ich selbst habe ihn kennengelernt als den Auferstandenen und habe hineinschauen dürfen in sein von großer Liebe erfülltes Herz für alle Menschen. Wenn dem nicht so wäre, aus welchem Grunde hätte ich denn dieses Interesse an ihm? Nie zuvor habe ich Jesum gesehen, sondern nur von ihm gehört. Und als ich mit der größten Hoffnung nach Caesarea kam, um Jesus nun kennenzulernen, erfuhr ich seinen tragischen Tod. Enttäuscht, innerlich zerrissen, ja, bis zum Tode betrübt war ich. Da kommt er selbst zu uns und macht mich frei und froh, macht viele Kranke gesund, die im Heilbade des alten Markus weilten. Doch ihr Templer möchtet all dieses am liebsten als Betrug hinstellen. Aber diese Tatsachen sprechen gewaltiger als eure Predigten. Hosea stand auf und sprach erregt: Bruder Job, wir wollen gehen. Wir können diesen Frevel nicht länger anhören, wo man den Tempel und seine Diener als Betrüger hinstellt. Dir aber, Enos, sagen wir, wirst auch du ein Verräter, so wird dich der ganze Zorn Jehovas treffen. Mitnichten, entgegnete Ursus ihm ruhig und fest, die herrliche große Liebe Gottes wird ihm erst offenbar, so er den Mut findet, euch den Rücken zu kehren. Geht nach Bethanien und fraget die Glücklichen. Geht nach Caesarea und lasset euch erzählen, welch ein Jubel, welch ein Glück dort entstanden ist, als die beseligende Liebe Jesu wieder lebendig und wahrhaftig unter ihnen weilte, alles Leid in Freude verwandelte. Nennet mir nur eine ähnliche Liebestat des Nütz, und ich will schweigen. Aber solange ihr dies nicht könnt, bekunde ich es aller Welt und wo es auch sei. Jesus lebt. Jesus ward Sieger, auch über den Tod. Herr, sprach nun Joab einlenkend, wir können dir als einem Römer nicht zu schweigen gebieten. Aber die Geschichte Israels weist tausend Fälle auf, wo Männer am Werke Gottes tätig waren und ihre Treue an Jehova durch Wunder bewiesen. Unsere heiligen Schriften sind voller Beweise solcher Gottesboten. Und so meine ich, wäre es doch gefehlt, den Tempel als das geheiligte Haus Jehovas nicht mehr zu achten. Diese Rechtfertigung gelingt dir nicht, sprach Ursus kühn, denn alle die Männer, an die du denkst, hat der Tempel alle Zeit verfolgt. Und gerade sie gaben euch doch die Verheißung eines kommenden Messias. Wie kommt es, dass ihr nun diesen Messias nicht erkennen wollt? Wer auch euch suchte, auch euch die Liebe bringen wollte, wie blind und verstockt ihr doch seid. Seht, dort liegt die Hausfrau und Mutter krank. Ihr als Priester und Ärzte seid ohnmächtig und könnet nicht die Schmerzen lindern. Aber Jesus, der Lebendige, mein Heiland, spricht in mir, bringe du Hilfe. Durch meinen Beistand, und so will ich euch einen Beweis geben, von seiner allmächtigen, überall helfenden Liebe. Mit wenigen Schritten war Ursus am Lager, und als er sanft die Hand auf den Kopf der Mutter legte, sank Ruth auf ihre Knie. Nach kurzem, tief innerlichem Gebet sprach Ursus mit starker Stimme: So erhebe dich von deinem Lager, denn Jesus hat deine Schmerzen und Schwächen von dir genommen. Aber glaube, glaube an ihn und zweifle nicht. Er will ja auch dein Heiland, dein Erlöser sein. Schon wollte Hosea höhnisch etwas erwidern. Da stand Miriam auf. Alle Schwäche war gewichen. Aufrecht stand sie vor dem Priester Hosea und sprach: Schon wolltest du spotten. Danke Gott, dass du es nicht getan hast. Aber nun lasse uns in Ruhe, denn deine Macht ist hier zu Ende. Du aber, Enos, Vater unserer beiden Kinder, ermanne dich und erkenne die reine Gotteswahrheit und Gottes Liebe. Enos war höchst erstaunt über sein Weib und über ihre Worte. Darum sprach er zweifelnd: Aber Miriam, beruhige dich. Wer weiß, ob deine Schwäche nicht nachher wiederkehrt und uns neue Sorgen macht. O nein, Enos, sprach Miriam voll Freude. In mir ist alles wie neu. Ein Feuerstrom durchdrang meinen ganzen Leib, und nun fühle ich einen wunderbaren Mut in mir, für Jesus zu zeugen. Und all dieses verdanke ich diesem jungen Römer. Es ist kein Zweifel mehr möglich. Jesus hat mich geheilt, wie er Tausenden geholfen hat. Oh, wie froh bin ich, dass auch ich nun laut bezeugen kann: Jesus, der große Heiland, hat auch mir geholfen. Hosea wurde bleich unter dem stahlharten Blick des Römers, sagte aber trotzdem: Enos, wie wird der hohe Priester uns fluchen, dass wir in unserer Gutmütigkeit deinen Sohn freiließen? Oh, wir tun. Dies ist nun der Dank, statt dass wir dich dadurch festgehalten hätten, müssen wir nun mit ansehen, wie du dem Nazarener in deinem Hause, in unserer Gegenwart, einen Thron errichtest. Heute noch erhält das Tempelgericht von deinem Verhalten Kenntnis, und du wirst die Folgen zu tragen haben. Seid ohne Sorge, antwortete Enos ernst und bestimmt. Auch hier wird sich ein Ausweg finden. Es ist aber gut, dass ich im Voraus unterrichtet bin. Und so könnt ihr gleich Zeugen sein, wie ich mich unter den Schutz dieses jungen Römers stelle, der meinem Hause, ohne es zu kennen, solche großen Wohltaten erwies. Zu dir aber, Ursus, komme ich mit der Bitte: Versage mir deinen Rat und deine Hilfe nicht. Gerührt reichte Ursus dem alten Enos die Hand und sprach: Noch nie hat ein Mensch mich umsonst um irgendetwas gebeten. So seien auch dir mein Rat und meine Hilfe zugesagt, selbst unter Einsatz meines Lebens. Doch eine Bedingung stelle ich dir: Verschließe dich nicht länger der Heilandslehre. Denn nur im gegenseitigen Vertrauen im Geiste meines Heilandes Jesu kann ich mein dir gegebenes Versprechen halten. Lange sah Enos den jungen Römer an, innerlich doch sehr schwankend über diese Bedingung. Dann sprach er langsam: Ich will es versuchen, aber ich bitte dich, habe Geduld mit mir. Denn noch bin ich wie ein alter, knorriger Baum, der sich schwer biegen lässt. Das genügt mir, sprach Ursus. Ich zweifle nicht daran, dass auch du die herrliche Gnade noch erlebst, Jesus zu erkennen als den Retter und Heiland deiner verirrten Seele. Um aber deinen künftigen Weg zu besprechen, ist es nötig, dass du diese Priester gehen heißt oder bewirkst, dass sie dir wohlgesinnt bleiben. Wir gehen, sprach Hosea hochmütig zu Enos. Doch hüte dich, dass du nicht in die Hände des Tempels gerätst. Denn für Verräter gibt es keine Gnade. Da antwortete Ursus streng: Das wird nicht geschehen, solange dieses Haus unter römischem Schutz steht. Für euch aber wäre es bestimmt ein Vorteil, so ihr doch einmal wahrhaft und ernstlich eure finstere Einstellung zu dem von euch Gekreuzigten aber nun Auferstandenen prüfen wolltet. Es ist wohl möglich, die Wahrheit über Jesus eine kleine Weile zu verbergen, aber für die Dauer nie und nimmer. Wie wollt denn ihr als Verfechter der Gotteswahrheit eigentlich vor euch selbst bestehen bei den vielen Beweisen von dem neuen Leben des Auferstandenen? Ist es noch nicht genug, all der Bosheit und Lüge? Ist es nicht genug, dass das ganze Volk in große Zweifel getrieben wurde? Nur noch kurze Zeit, dann ist des Nazareners Sendung vollendet. Und ihr werdet es erleben, wie die Wahrheit über Jesus gleich einer aufgehenden Sonne alle Lügen über ihn belichtet und offenbart. Herr, entgegnete Hosea nachdenklich, du als Fremder, gestützt auf die Macht des Kaisers, kannst gut wie ein Richter verlangen, glaube dies und tue das, wärst du aber gleich uns, ein Jude. So würde ich dir sagen, hast du vergessen, dass wir auf Leben und Tod dem Tempel verpflichtet sind? Schon seit der frühesten Zeit meines Lebens war ich Kostgänger des Tempels und habe bis jetzt nichts anderes gewollt als das, was der Tempel verlangte. Es ist nicht möglich, mir nachzuweisen, dass ich nur ein einziges Mal ungehorsam war, denen, die im Tempel meine Vorgesetzten sind. Nun kommt dieser Nazarener und bringt eine ganz neue Lehre, entheiligt den Sabbat und gibt an, älter zu sein als Abraham. Und dies sollen wir als Hüter des Hauses Jehovas gutheißen? O Herr, dein Glaube in Ehren. Aber unser Glaube ist ebenfalls zu ehren und zu achten. Nun, entgegnete Ursus, sanfter gestimmt, kämen deine Worte aus dem Herzen? Und wären sie aus der Aufrichtigkeit geboren, da ließe sich auf diesem Boden wohl weiter verhandeln. Aber was du sagtest, ist ja nur aus deinem Verstande geboren und soll euren Hass verdecken. Darum lasst ihr sagen, euer Glaube, ja, der ist auch mir ein Heiligtum. Und an euren Gotteslehren wird auch nicht einer von uns rütteln. Aber eure Gesinnung, eure Art und Weise, wie ihr handelt, an denen, die gleich mir an die herrliche Gottesbotschaft von einem neuen Leben der Liebe glauben, ist tiefst zu verachten. Denn diese eure Art sucht nicht verstehen, sondern will verderben. Würden wir mit gleicher Münze heimzahlen? Wahrlich, ich sage euch, der Tempel stünde nicht mehr. Saget mir nicht, seit Menschengedenken ist der Tempel das Haus unseres Gottes. Ein jeder Fremde wird bestätigen müssen, dass euer Tempel und seine ganzen Einrichtungen nur eine Goldgrube für eure Interessen sind. Von Jehova kennt ihr Templer nur noch den Namen. Alles andere aber ist Menschenwerk. Statt Gott dankbar zu sein, dass er in dem Messias Jesus zu euch kam und sich als den offenbarte, der sein Volk noch liebt und euch zeigen wollte seines Lebens herrlichste und heiligste Güter. Habt ihr euren Gott in dem Menschen Jesus ans Kreuz geschlagen. Nun seht zu, wie ihr mit eurem Gewissen fertig werdet. Dem Tempelgericht aber saget ruhig, wie wir Römer und Heiden von euch denken. Denn der Mensch, den ich achten und dem ich glauben soll, muss ehrlich sein. Ihr seid es nicht. In diesem Augenblick kam die Magd und führte einen Soldaten des Ursus herein. Dieser grüßte, schwieg aber, da ihm Ursus ein Zeichen gab. Den beiden Priestern schien die Zeit gekommen zu gehen. Stolz aufgerichtet entfernten sie sich ohne Gruß. Nun trat die Mutter zu Ursus und dankte ihm für die Heilung. Aber Ursus sprach: Nur dem Herrn wollen wir gemeinsam danken und wollen freudig bekennen, dass nur er allein es ist, der uns helfen kann. Ruth wollte etwas sagen, aber ihre tiefe Freude über die Umkehr ihres Vaters machte sie stumm. Und zugleich weinte sie vor Glück über die Heilung ihres Mütterchens. Enos aber schwieg auch, denn er fühlte sich doch sehr bedrückt. Der Soldat berichtete nun seinem Vorgesetzten und die Mutter ließ für alle eine Erfrischung bringen. Enos aber wollte nichts zu sich nehmen und entschuldigte sich. Dies alles ist doch zu niederdrückend für mich. Jetzt, am Ende meiner Lebenstage, muss ich erkennen, mein ganzes ernstes Streben war umsonst. Muss ich mich nicht selber verachten, ein Leben lang etwas vertreten zu haben, das mir jetzt so großen Kummer bringt? Es gibt wohl Möglichkeiten, vom Tempel frei zu werden. Aber der Tempelrat sieht mein Zurücktreten als Verrat an der Gottessache an und hat das Recht, mich zu strafen, wie er meinen Sohn so qualvoll behandelt hat. Lieber alter Enos, sprach Ursus begütigend, sorge dich nicht um dieses, sondern darum, dass du im Herzen mit dem ins Reine kommst, der allein helfen kann, mit Jesus, dem Lebendigen und Wahrhaftigen. Dein ganzes Leben und Sein musst du in seine Hände legen können. Dann wird sich alles andere wie von selbst ordnen. Was dir heute noch so trüb und dunkel erscheint, wird sich lichten. Denn ich sage dir, hätte nicht Jesus, der große Menschenfreund, die Hand nach dir ausgestreckt, dein Weib läge noch in Schmerzen auf seinem Lager. Deinem Sohn wäre der weitere Lebensweg noch nicht geebnet und deiner Tochter wäre noch nicht so recht zum Bewusstsein gekommen, welches Leben besser ist, hier bei euch oder in Bethanien. Darum ermanne dich und ziehe einen Strich unter dein bisheriges Leben. Vor dir liegt ein neues, ein herrliches Leben, aber nur mit Jesus. Du, lieber junger Freund, sprach Enos gerührt, deine Liebe für Jesus lässt dich warme Worte für mich finden. Aber leider kann ich dir nicht so schnell folgen, da es in mir noch wüst und öde aussieht. Bedenke, vor kurzem noch sein glühender Gegner, der sich Handlungsweisen zu Schulden kommen ließ, die ich mir selbst nicht vergeben kann. Was nützt mir die köstliche Botschaft, wenn sie nicht in mich eindringen kann? Was nützt mir die Aussicht auf ein neues Leben, wenn das Alte und verrückt doch noch besteht? Lerne doch erst einmal Jesus und seine große Liebe, Lehre, verstehen. Dann wirst du erfahren, was alles seiner Heilandsliebe möglich ist. Und wenn deine Schuldenlast ins Unermessliche gestiegen wäre, so ist seine Gnade und Erbarmung immer noch größer. Es ist jetzt aber vor allem nötig zu überlegen, was ihr tun und unternehmen wollet. Denn der Tempel wird seine Maßnahmen wohl bald treffen. So ich euch einen Rat geben darf, ist es nur der, mit nach Bethanien zu kommen. Denn dort ist die Heimstätte all derer, welche die Macht des Tempels zu fürchten haben. Nach Bethanien mitzukommen, kann ich mich nicht entschließen. Zwar bin ich dort oft aus- und eingegangen, aber leider nicht als Freund, sondern als Hasser und Gegner. Lieber Enos, was vergangen ist, musst du auch vergangen sein lassen. Ein neuer, ein anderer Enos kommt ja nach Bethanien, um dort Hilfe und Schutz und ein neues Arbeitsfeld zu suchen. So wie ich Bethanien in einem Tage erlebt habe, bin ich gewiss, ganz im Sinne Lazarus zu sagen, komm mit. Wir lassen zum Schutz deines Hauses zwei Soldaten zurück, die deine Magd zu versorgen hätte, bis du von Bethanien aus deine Sachen mit dem Tempel in Ordnung gebracht hast. Was du an Kostbarkeiten und Wertvollem hier im Hause hast, kannst du ruhig mitnehmen. Und alles andere ordnest du mit Lazarus. Ihr Alte nun rutscht zum Vater und bat inbrünstig, sage nicht nein, lieber Vater, was dir und uns dort geboten wird, kommt wie aus dem Himmel, den ich gestern und heute Morgen lebendig dort erlebt habe. Noch nie war ich so glücklich wie in Bethanien. Noch nirgends habe ich so gute Menschen kennengelernt wie dort. Und noch nie habe ich von solchen himmlischen Harmonien etwas gehört, wie unter den Bewohnern von Bethanien. Mache doch wenigstens einen Versuch. Du kannst ja jederzeit wieder zurück, so es dir nicht zusagt. Kind, antwortete der Vater ernst, ich bin in Jerusalem alt geworden und kann mich schwer trennen von dem, was in all den Jahren mir ans Herz gewachsen ist. Auch wäre es doch Vermessenheit, Liebe und Freundschaft von denen annehmen zu wollen, die ich bisher nur zu verderben suche. Vater, lieber Vater, trenne dich lieber von dem, was dein Herz so hart und lieblos gemacht hat, und denke, dass die Liebe Jesu auch dir vergeben hat, mit dem Ausspruch bei seinem Sterben, Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, nimm die dargebotene Hand, die dir helfen will, und denke auch an Ruben, wie er sich durch bitteres Leid schon durchgerungen hat zum rechten und wahren Frieden. Vater, ich will dich lieben mit der ganzen Glut meiner Seele. Ich will den Heiland so lange bitten, dir zu helfen, bis ich weiß, dass nun auch du glücklich bist. Denke an Mutter, die ebenso denkt wie ich und die Jesu helfende Heilandsliebe schon erfahren hat. In Bethanien flehen sie im Herzensgebet zu dem Allgütigen, auch für dich. Und ihr letztes Wort war an mich: Bringe deine Eltern so bald wie möglich zu uns. Wir erwarten euch. Enos schwieg. Innerlich kämpfte er einen gewaltigen Kampf. Endlich aber sagte er fest: Nun, so sei es. Euren Bitten kann ich nicht länger widerstehen. Da kniete Miriam nieder und betete laut: O du gütiger Gott und Vater im Himmel, wie spät lerne ich deine Güte und Erbarmung kennen. Wie wunderbar sind alle deine Wege und Führungen. Wir waren blind und sind nun sehend. Wir waren taub und dürfen nun hören. Du hast das große Leid gewendet, und dankend rufe ich dir zu. Aus der Irre hast du uns geführt und zeigst uns die Pforten deiner himmlischen Stadt. Wir wollen uns aufmachen und zu dir gehen in Danksagung und Pflichterfüllung. Wir sind nun dein. Mache aus uns, was deine Liebe vorgesehen hat, und nimm den Dank hin, den ich jetzt nur sprechen kann, aber in Zukunft leben will. Gib Kraft und Segen unserem Vorhaben, denn ohne Segen ist kein Gelingen. Amen. Amen, sagten Ruth und Ursus. Enos aber weinte. Ursus ordnete nun an, dass der Soldat die Kameraden und einen großen Wagen hierher bringe, und sogleich begannen die Vorbereitungen zur Abreise, wobei Ursus dem alten Enos hilfreich zur Hand ging. Nach einer Stunde hielten die Soldaten mit den Pferden und dem Wagen vor dem Hause. Da kam ein Bote vom Tempelrat und brachte den Befehl, Enos sollte unverzüglich in den Tempel kommen. Enos ward wankend. Er war gewohnt zu gehorchen, doch Ursus handelte als Römer. Er ließ sich Pergament und den Stift geben und schrieb an den Tempelrat: Der von euch bestellte Priester Enos hat sich unter meinen, das heißt unter römischen Schutz gestellt. Da zu befürchten ist, dass der hohe Tempelrat meinem Schützling nicht das rechte Verständnis für sein Handeln entgegenbringt, habe ich die Verpflichtung übernommen, über sein Leben und Gut zu wachen, und bringe ihn an einen Ort, wo er vor allen Nachstellungen des Tempels bewahrt bleibt. Ein Bevollmächtigter des Enos wird mit dem hohen Tempelrat alle Sachen in Ordnung bringen. Dieses Schreiben erhielt der Bote des Tempels als Antwort. Dann halfen alle die Sachen in den Wagen laden, doch für die drei Personen blieb kein Platz mehr. Ein zweiter Wagen musste besorgt werden, und als endlich alles geregelt war, ordnete Ursus noch an, dass zwei Soldaten als Hüter des Hauses mit der Magd zurückbleiben sollten. Endlich fuhr die glückliche Ruth mit den Eltern und in römischer Begleitung ab, und ohne jeden Zwischenfall erreichten sie ihren Zufluchtsort, Bethanien, die Stätte der Liebe.